Heute haben wir schon sehr viel über ihr Lehrer gehört. Woher wisst denn eigentlich ihr, dass euch ich nicht an Schmarrn erzähle, dass euch ich nicht an ihr Lehre erzähle? Ihr müsst es immer prüfen. Alles, was gesagt wird, ist immer zu prüfen am Wort. Alles, jedes Wort, das da kommt. Da gibt es ja in der Welt draußen den Spruch, der Weg ist das Ziel. Naja, für mich ist eher das Ziel das Ziel. Der Weg, das ist eine Verbindung zwischen A und B. Und da geht man normalerweise vorwärts, bewegt man sich. Wege, die können gerade, ungerade sein, einfach sein, die können aber auch schwierig sein. Und in unserem Leben haben wir auch mit unterschiedlichen Wegarten zu tun. Weg hier zu der Gemeinde ist der einfachere. Weg für beruflichen Erfolg gibt es. Wie kommt der Sportler an die Spitze, zu der Goldmedaille? Welchen Weg schlage ich ein, um eine Frau oder einen Mann kennenzulernen und zu heiraten, fürs Leben zu finden? Wege, um das Vermögen zu vergrößern, falsche, richtige Wege tun. Wege heraus aus einer Krankheit, einer Krise, einer Not. Und es gibt auch etwas, was in 1. Mose 3,19 steht, den Weg alles Fleisches zu gehen. Zu Staub wirst du zurückkehren. Mein heutiger Predigttext, der stammt aus dem Lukas. Das ist ein Sondergut-Text, den gibt es nur beim Lukas. Den gibt es bei keinem anderen der Evangelisten. Und der Lukas verwendet in seinen Aufzeichnungen immer sehr häufig Wegmotive. Was passiert auf dem Weg oder neben dem Weg? Ich meine, ihr kennt die Begebenheiten zuhauf bestimmt. Beim barmherzigen Samariter. Ja, da ist ein Mensch unterwegs von Jerusalem nach Jericho und fällt unter die Räuber. Die Emmausjünger, da passiert auch was auf dem Weg. Dann gibt es noch in der Apostelgeschichte einen gewissen Paulus, der nach Damaskus reist und ihm begegnet der Herr. Oder der Kämmerer aus Äthiopien, der dann vom Philippus Jesaja erklärt wird. Und der Lukas beschreibt auch die Anhänger Jesu als die des Weges sind, um nur ein paar zu nennen. Und ich habe heute das überschrieben, Glaubensstärkung, Glaubenswahrheiten für mich und für dich. Und es geht um Lukas 7, die Verse 11 bis 15. Also wer seine Bibel dabei hat, bitte aufschlagen. Lukas 7, 11 bis 15. Da geht es um diese Stadt Nain und was da passiert ist. Ich möchte das noch mit euch lesen. Wer kann, möge bitte aufstehen. Lukas 7, die Verse 11 bis 15. Ich habe Schlachter. Und da steht: Und es begab sich am folgenden Tag, dass er in eine Stadt namens Nain ging, und mit ihm zogen viele seiner Jünger und eine große Volksmenge. Wie er sich aber dem Stadttor näherte, siehe, da wurde ein Toter herausgetragen, der einzige Sohn seiner Mutter, und sie war eine Witwe. Und viele Leute aus der Stadt begleiteten sie. Und als der Herr sie sah, erbarmte er sich über sie und sprach zu ihr: Weine nicht. Und er trat hinzu und rührte den Sarg an. Die Träger aber standen still, und er sprach: Junger Mann, ich sage dir, steh auf. Und der Tote setzte sich auf und fing an zu reden, und er gab ihn seiner Mutter. Herr Jesus, wir wollen dir jetzt bitten, zeig uns du dein wunderbares königliches Walten. Segne du durch deinen guten Heiligen Geist jetzt das Reden und das Hören deines Wortes, dass das wieder in unsere ganz persönliche Lebenssituation hineinspricht, dass es uns Kraft und Nahrung ist und dass wir wieder erneut sehen dürfen, wer bist du, Jesus. Und dafür danken wir dir und legen wir das alles in deine gnadenreichen Hände. Amen. Also ich habe das aufgeteilt in eigentlich vier Begrifflichkeiten. Da gibt es einmal den Weg, das ist ein A, die Stadt, die Tränen und das Anrühren. Der Weg, haben wir ja gerade was gelesen. Der Heilige Geist, der hat diese Begebenheit an dieser Stelle im Lukas aufschreiben lassen. Dieses Ereignis in Nain hat stattgefunden, nachdem der Herr den Knecht des römischen Hauptmanns in Kapernaum per Fernheilung geheilt hat. Und ein paar Verse nach unserer Geschichte taucht eine Frage auf von dem eingesperrten Johannes des Täufers: Bist du derjenige, der kommen soll? Und er kriegt diese Frage beantwortet, der Johannes der Täufer: Ja, Jesus von Nazareth ist der Messias. Er ist bevollmächtigt, er hat die Vollmacht und ist auch durch die Wundertaten ganz klar bestätigt. Und Jesus ist auf dem Weg von Kapernaum nach Nain. Das sind ungefähr 40 Kilometer, also nicht um die Ecke. Mit den damaligen Verhältnissen, 2 Tagesmärsche, durch Sonne, Hitze, Staub, Durst. Und warum wollte er nach Nain? Der Vater wollte sich dort verherrlichen und seinen geliebten Sohn beglaubigen und bestätigen. Das lesen wir im Johannes 5,19 und auch Johannes 5,36. Liebe Geschwister, das Zusammentreffen mit der Witwe am Stadttor war kein Zufall, sondern, liebe Geschwister, das war ein göttlicher Auftrag. Es gibt hier an dieser Stelle diesen Begräbnis- oder Trauerzug mit einer großen Menge dahinter. Und dieser Trauerzug, der war aus der Stadt heraus. Wie es üblich war damals, vorne die Klagefrauen und die Musiker. Die Witwe ging vor der Totenbahre her. Die Bahre war ein Brett ohne einen Deckel und auf dem war der Tote eingewickelt in ein Leinentuch. Sein Angesicht war unbedeckt. Und dahinter kamen die Freunde und Bekannten. Und da in der jüdischen Glaubenswelt Tote kultisch unrein waren, mussten die aus der Stadt raus und vor der Stadt oder außerhalb der Stadt beerdigt werden. Und nun trifft dieser Leichenzug, nenne ich es jetzt mal, frontal mit dem Zug Jesu und seinen Jüngern und einer großen Volksmenge zusammen auf dem Weg, die in die Stadt hinein wollen. Und liebe Geschwister, das ist ein Bild für die beiden Wege, die es in unserer Realität gibt und die möglich sind. Und zwar entweder dem Tod hinterher, dem Fürst der Finsternis, mit dem Ziel Tod, ewiger Tod, oder dem Fürst des Lebens hinterher, wie wir es doch lesen in Apostelgeschichte 3, 14, 15, da predigt ja der Petrus im Tempel und sagt: Den Mörder habt ihr geschenkt gekriegt, aber den Fürst des Lebens, den habt ihr auf Golgatha getötet. Es gibt dazwischen nichts, liebe Geschwister. Es gibt nur diese beiden Realitäten. Und wenn du den Psalm 1 so schaust, da hat einmal der Helmut Block gepredigt. Was gibt es für 2 Wege? Weg der Gottlosen oder Weg der Frommen? Und das ist quasi sozusagen die Einführung, was in den folgenden Psalmen noch kommen wird. Also hier haben wir 2 Züge, die sich richtig treffen und gar nicht ausweichen können. Der Zug des Todes. Im Hiob 18,4 lesen wir, dass der Tod der König des Schreckens ist. Treffende Bezeichnung. Und ihr kennt es alle, den Römer 6, Vers 23. Was ist die Schlussrechnung der Sünde? Der Tod. Und wenn man 1. Mose 5, das Kapitel, liest, da hat der Prediger gesagt, das ist der Friedhof der Bibel. Und er starb, und er starb, und er starb. Und dieser Tod bleibt bis zuletzt. Erst in Offenbarung 20,14 wird der Tod und das Totenreich in den Feuersee geworfen. Diese Realität, die bleibt uns erhalten. Ja. Das ist für die Weltmenschen eine letzte, eine vermeintliche Realität auf Erden. Die ist grausam. Es ist ein Weg des Trauerns, Bitterkeit, Tränen, zerstörte Beziehungen, Hoffnungslosigkeit, Vergänglichkeit. Aber es gibt den Zug des Lebens. Und da bin ich meinem Herrn und Heiland so dankbar, dass diesen anderen Zug, den Zug des Lebens, dass den gibt, dass der auf diesen Tod trifft. Und wer ist in dem Zug dabei? Sicherlich Menschen, die auch bei den Augenzeugen dabei waren, bei den Wundern, die vorher passiert sind. Vielleicht sind auch Menschen dabei, die selber das erlebt haben. In diesem Zug darf man sagen, ja, da sind Geheilte dabei. Steht zwar nicht so da, aber dieser Zug symbolisiert auch Befreite. In diesem Zug ist auch die Stimmung anders. Stimmung der Freude, Stimmung einer Hoffnung, Stimmung einer neuen Lebensqualität. Gott lobend, Hosianna. Und es ist meine Frage, natürlich an mich als erstes oder auch an euch, klar. Hinter welchem Zug bist denn du hinterher? Wo bist du drin? In welchem Zug? Und Jesus sagt ja, der Weg zum Leben ist eng. Ja, so ist er. Und der zum Verderben ist breit. Das spricht er ja in der Bergpredigt. Und wenn du noch in diesem Weg bist, der hinter dem Tod ist, dann kann er dich nur ermuntern und sagen, wenn dich dieses Wort heute wirklich trifft im Herzen, dann halt auch still und sag Ja zu Jesus. Wechsle. Komm ans Kreuz, komm auf Golgatha, bekenn ihm deine Sünden, lass dir vergeben und du wirst vom Zug des Todes zum Zug des Lebens kommen. Das ist ein Weg des Lebens und der Freude. Liebe Geschwister, Jesus hat den Tod besiegt. Das ist der Siegeszug, den wir da sehen. Und es stellt auch einen Bezug dar, das ist ein Zug des Lebens. Er will ja was heilen. Er will das, was kaputt gegangen ist, was defekt ist, was zerstört ist vielmehr, wieder heilen. Was sagt in Johannes 14,6 Jesus? Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Er ist es. Und in Johannes 14,9 lesen wir noch, weil ich lebe, sollt auch ihr leben. Und das, liebe Geschwister, das ist die Botschaft, die hat die Bibel von Anfang bis Ende. Hier geht es um Leben. Er will nicht, Gott und Jesus will nicht den Tod des Sünders, will nicht den Tod des Menschen, sondern er will, dass er errettet wird. Das ist die ganz klare Botschaft. Und was hat er dazu gemacht noch als Höhepunkt? Er schickt seinen eigenen Sohn als das Lamm Gottes, das die Sünde Welt hinwegnimmt. Er lässt seinen Sohn am Kreuz sterben, damit wir frei ausgehen können. Aber dazu muss ich zu Jesus kommen. Und das ist die Realität, die wir haben, Geschwister. Der Tod ist nicht unsere Realität. Nein, die Realität für uns ist das Leben. Jesus ist und bleibt der Weg zum Leben. Um das geht's. Diese beiden Züge, die sich auf dem Weg treffen, ist der eine Blickwinkel. Jetzt kommen wir zu der Stadt. Die Stadt, was wir im Vers 11 lesen, die heißt Nain. Naja, die Witwe muss aus dieser Stadt raus. Und der Begriff Nain bedeutet die Liebliche, das Angenehme. Was für ein Kontrast für diese Stadt und was dieser Frau, dieser Witwe da passiert. Was für ein Gegensatz. Eine Stadt hat doch den Charakter einer Sicherheit. Mauern, Schutz, Gemeinschaft, wilde Tiere damals oder auch das Thema mit den Räubern. Und man kann in der Stadt überleben. Aber liebe Geschwister, das ist nur vordergründig, diese Stadt. Nein. Die Witwe hat auch einen Mann gehabt, ja, einen Sohn. Ich würde mal sagen, sie hat eine sichere Familie gehabt und auch einen entsprechenden sozialen Platz in der Gesellschaft. Aber liebe Geschwister, diese weltliche Sicherheit trägt nicht. Es ist wie ein dünnes Eis, auf dem man geht und du weißt nicht, wann es einbricht. So ist die Realität. Und dann stirbt der Mann. Es stirbt noch auch der Sohn. Und diese Frau, diese Witwe, ich sage sogar, sie ist weise, weil sie ihren Sohn verloren hat. Sie verliert ihren Halt in jeder Hinsicht. Den Halt für die Familie, den Unterhalt und auch die tägliche Versorgung und auch der Blick und der Halt für das Alter. In der damaligen Ordnung ist es so gewesen, man kann es im Alten Testament lesen, sie war angewiesen auf Ehemann, sprich Kinder, die ihr diesen Unterhalt für die Zukunft ermöglicht haben. Das war die Versorgung sozusagen. Und wie die Frau da bestimmt rausgeht, hat sie Gedanken gehabt, unter anderem auch, wie geht es denn weiter? Sie ist ganz unten. Und jetzt muss sie, muss wieder sagen, aus dieser Lieblichkeit, wie die Stadt heißt, muss sie raus. Das ist eigentlich ein Drama, die Situation. Und das ist auch die Botschaft für uns, für dich und für mich. Diese Welt, die, man sieht es gerade, diese Realität, es ist alles vergänglich und endlich. Menschen, Beziehungen, Gemeinde, politische Systeme, gesellschaftliche Strukturen. Ich habe in einer Predigt gelesen, der hat gesagt, wer in dieser Welt kein Pessimist ist, der ist kein Realist. Ja, so ist die Welt. Und lest es doch einmal, ihr habt es im Hauskreis schon gemacht, lest doch den Buch vom Prediger. Was schreibt denn der Prediger da drin? Was schreibt er da drin? Genau das. Diese Welt ist kein Verlass. Es ist eine gefallene Schöpfung, von Sünde durchzogen. Und sie hat sich immer, immer weiter vom Schöpfer entfernt und das tut sie auch jetzt noch. Aber es gibt auf der anderen Seite diesen Zug des Lebens mit Jesus, der steht vorn dran und der will in die Stadt hinein. Was will uns das sagen? Das wiederum ist ein Blick auf eine andere Stadt, eine größere, eine unvergänglichere. Das ist ein Bild auf das himmlische Jerusalem. Und in das gehen wir nur hinein mit Jesus. Wir brauchen ihn. Wenn wir mit ihm auf dem Weg sind, in diese Stadt, in dieses himmlische Nein, heißt Jerusalem. Und das ist wirklich eine Lieblichkeit. Unvergänglich, unzerstörbar, ewig. Der Paulus schreibt es in 2. Korinther 5, 1, 3. Das ist so treffend für das. Schreibt er, denn wir wissen, wenn unsere irdische Zeltwohnung abgebrochen wird, haben wir im Himmel einen Bau von Gott, ein Haus, nicht mit Händen gemacht, das ewig ist. Denn in diesem Zelt seufzen wir vor Sehnsucht danach, mit unserer Behausung, die vom Himmel ist, überkleidet zu werden, sofern wir bekleidet und nicht unbekleidet erfunden werden. Unser Herr Jesus hat dieses Unvergängliche ans Licht gebracht. Das ist die Botschaft des Evangeliums. Und jetzt wieder die Frage, die muss man ich auch immer wieder stellen. Wo hänge ich denn ich? Wo klammer ich mich denn? Wo machen wir denn fest? Ich meine, das hört sich jetzt ein bisschen profaner vielleicht, aber ist mein Haus? Ist mein Mann? Ist meine Frau? Haben es meine Kinder? Ist mein Leben, mit allem, was dazugehört, mein gesellschaftlicher Status, ist meine Gesundheit. Das ist alles vergänglich, liebe Geschwister. Und jetzt kommt die Frage, wo ist dein Blick hingerichtet? Auf die andere Lieblichkeit. Und die Lieblichkeit ist dieses himmlische Jerusalem. Bin ich da orientiert? Mache ich da alles? Gehe ich da hin? Sehne ich mich dorthin? Und wir sehen ja hier wieder diesen Gegensatz aus dieser weltlichen Lieblichkeit, nein, raus, wo alles vergänglich ist, hinein in die himmlische Lieblichkeit, durch den Glauben an unseren Herrn und Heiland. Wieder eine Glaubensstärkung, wieder eine Glaubensrealität, die wir haben und die wir auch in Anspruch nehmen dürfen und auch sollen. Weg, Stadt, jetzt haben wir zwei so abstrakte Punkte gehabt. Jetzt kommen eigentlich die Tränen. Lesen wir im Vers 13, ja. Liebe Geschwister, Tränen sind Realität. Sie drücken die Bitterkeit aus und sind ja ein Zeichen für Schmerz. Die Witwe, die Tränen wirklich hat, gibt es verschiedene Hintergründe. Sie tränt oder sie weint wegen diesem familiären Zusammenbruchs. Sie ist jetzt alleine. Die Beziehung und die Liebe zu ihrem Sohn abgeschnitten, vorbei, beendet. Sind auch Tränen des sozialen Abstiegs, gehört mit dazu. Und auch Tränen von dieser wirtschaftlichen Not, die da sich schon anzeigen oder darstellt. Sie hat keine Rentenvorsorge wie mir. Sie hat die Unterstützung der Kinder gebraucht. Schaut auch einmal die Naomi an. Die war auch von Armut betroffen. Im Buch Ruth, da ist es genauso. Und es kommt noch was dazu, aus göttlicher Sicht, theologisch würde man so sagen. Ist denn das auch so, wenn jemand in der ersten Hälfte der Erdentage, der typischen Erdentage, stirbt, und so ist es das beim Jüngling, dann betrachtet das alttestamentlich das als Gericht. Das lesen wir im Psalm 55, Vers 24 oder im Psalm 102. Liebe Geschwister, diese Witwe und diese Weise, sage ich jetzt mal, ist durch die Umstände gebeugt und sie sind völlig, ja, auf sie hereingebrochen. Aber, ich kenne wieder das Aber, beim Zusammentreffen der beiden Züge, wir lesen das ja in Vers 13, und der Herr, und als der Herr sie sah, er blickt auf sie, trotz der Menschenmengen, die da rum sind. Er hat einen ganz klaren Fokus. Sein Blick ist gerichtet auf sie, auf die Witwe. Und er schaut sie an. Und liebe Geschwister, er erkennt nicht nur den äußeren Schmerz, den wir auch erkennen würden, ja. Er schaut in ihr Herz und sieht auch diesen inneren Schmerz und diese Not, die sie hat. Und liebe Geschwister, das ist bestimmt ein herzzerreißendes Weinen dieser einsam gewordenen Mutter. Und unser Herr Jesus lässt sich von diesem Schmerz und diesem Kummer und dieser Frau, dieser Trauer, hier heißt es, innerlich bewegen, steht da. Dieses erbarmte er sich. Er nimmt Anteil an dieser Lebenssituation. Und er geht hin zu dieser Frau. Er geht. Obwohl sich niemand an Jesus gewandt hat. Komm, hilf, mach einen Beistand, mach ein Wunder, mach sonst was. Nein, das ist sein Handeln in der Situation. Ohne, dass ihn jemand dazu aufgefordert hätte, von dieser Menschenmenge. Und dieses innerlich bewegt, das bedeutet so viel wie Erbarmen oder auch Mitleid mit jemandem haben. Oder man spürt den Schmerz über die Not des anderen förmlich. Da drehen sich die Eingeweide um. Und der Lukas verwendet diesen Begriff, er ist ein Arzt, das ist wieder schön. Und zwar auch bei Samariter, wie er diesen da liegen den überfallenen Menschen sieht, da ist er innerlich bewegt, dieser Samariter. Er nimmt Anteil, er ist dabei. Und auch bei dem verlorenen Sohn, der Vater, wie sein Sohn, wie er den von Ferne kommen sah, war er innerlich bewegt. Was ist das für eine Beschreibung von unserem Herrn Jesus? Und Jesus geht zu dieser Frau. Und da macht er eigentlich was ganz Ungewöhnliches für uns. Er spricht dir einen, ich sag's mal, Trost, einen göttlichen Trost zu. Weine nicht. Steht zwar ein Ausrufezeichen da, aber das ist bestimmt absolut liebevoll zu ihr gesprochen. Nicht als Befehlston, mit Sicherheit nicht, sondern genau in die Situation hineingesprochen. Weine nicht. Weine nicht, da gehört vielleicht nur dieser Nebensatz dazu, weil ich hab noch was für dich, wo dann diese zerstörerische Situation sogar wieder aufgehoben wird. In ein paar Minuten lebt dein Sohn wieder. Das ist der Nebensatz, der taucht aber hier nicht auf. Aber er spricht dir das zu, weil sein Herz geprägt ist von absoluter Liebe und von Erbarmen. Liebe Geschwister, es geht Jesus erst um den Menschen und nicht um seine Machtentfaltung und nicht um sein Wunder. Das passiert nachher. Erst wird der Mensch vorbereitet. Und Jesus kann das sagen, weine nicht. Er ist allein die Quelle des Trostes. Das können wir gar nicht. Und das möchte ich euch zusprechen und ihr wisst es auch. Und er, Jesus, weiß um meine und deine äußere oder innere Not. Um meine und auch deine Krisen, egal wie die gelagert sind. Und ihr dürft absolut sicher sein, er ist auch innerlich bewegt. Wie bei diesem Zusammentreffen mit dieser Witwe in Nain. Man sieht bei der Frau auch keinen Glauben. So als Nebenbemerkung. Wir erkennen nur seitens Jesu Gnade und Mitgefühl. Der Pastor Busch hat einmal gesagt, Jesus hat einen Zug zum Not, zum Elend der Menschen. Da zieht es ihn hin. Und es ist so. Da ist Jesus. Wie schaut es bei uns aus? Eine Beziehung ist vielleicht auseinandergegangen. Eine wirtschaftliche Not ist ganz präsent geworden. Du bist vielleicht gesellschaftlich niedergedrückt. Deine unrühmliche Vergangenheit ist immer noch in irgendeiner Form präsent. Du begreifst das Handeln Gottes gar nicht. Krankheit, Verlust von Menschen. Und du weißt auch nicht, wie es weitergeht. Wie kommst du aus dieser harten, tiefen Lebenssituation heraus? Und da muss ich dir, da spreche ich dir zu, es gibt nur einen, der bei dir ist. Und jetzt, Kinder, der diese Tränen trocknet, der wischt die weg. Und das ist ein Charakterzug, ein Wesenszug von Jesus. Und wo lesen wir das? Offenbarung 21,4. Aber ich möchte eigentlich Jesaja 25,8 lesen, weil da wird das schon angekündigt, was da steht. Und das ist so toll und so tröstlich. Das kann man verschlingen, den Satz. Und zwar hier schreibt, er, Jesus, wird den Tod auf ewig verschlingen. Und Gott, der Herr, wird die Tränen abwischen von jedem Angesicht und die Schmach seines Volkes hinwegnehmen von der ganzen Erde. Wow, das ist es. Um das geht's. Und liebe Geschwister, dieser Trost, dieses Abwischen von den Tränen, das ist kein, wie nenne ich es denn, nichtiger Trost, wie es der Hiob schreibt in 16,2. Die Menschen können nur einen begrenzten oder gar keinen Trost so richtig geben. Die haben gar nicht die Möglichkeit dazu. Ich bin nicht so oft auf Beerdigungen, aber was ich so von den Predigern höre, die sagen dann, ja, da kommen dann so Sätze, wenn dann die Beileidsbekundung ist, es wird schon wieder gut. Ja, was soll denn gut werden, wenn der Sohn zu Grabe getragen wird? Oder man sagt, die Zeit heilt Wunden. Hallo, das ist die Hilflosigkeit. Ich unterstelle den Beteiligten oder die da das Beileid aussprechen, da nichts Schlechtes, sondern das ist schlicht und einfach die Hilflosigkeit. Oder ruf mich an oder ich rufe dich an, wenn du Hilfe brauchst, dann bin ich bei dir. Und sie waren nicht mehr gesehen nach der Beerdigung. Das ist die Hilflosigkeit, die sich da widerspiegelt. Nein, wir haben Jesus. Er trocknet die Tränen. Und es ist dieser Trost. Und es ist eine erbarmende Liebe, die er dieser Frau zuspricht. Und das dürfen wir auch diesen Trauernden mitgeben. Und das Schöne ist, das ist gut für mich genauso heute. Er kennt mich, er sieht mich. Das ist bei dir genauso. Er kennt dich, er sieht dich. Und er ist auch bewegt über das, wie dein Leben jetzt aussieht und auch zukünftig aussehen wird. Und zwar aus dem Grund, du bist ihm wichtig, absolut wichtig. Jeder von uns, ein jeder, da keine Ausnahme. Und nur von ihm, haben wir schon gehört, kommt dieser übermenschliche, göttliche Trost, dieser Zuspruch, diese Zuversicht. Und zwar, bevor er das Wunder, diese Heilung tut. Das ist der Beginn des Heilungsprozesses. Liebe Geschwister, ein Ausleger hat gesagt, das ist die Logik des Herzens von Jesus. Ja, ist so. Das ist die Liebe, die ihn bewegt und die diese Logik da macht. Und wenn wir in solchen Leidensschmerzen, in solchen Zeit sind, dann sollen unsere Gedanken, soweit es möglich ist, auch bei Jesus sein, weil mit diesem Mitleid von Jesus, da können wir genau dieses Leid, das uns erreicht hat, unter Kontrolle bringen und beruhigt werden. Er ist der, der die Schmerzen tilgt, kein anderer. Deine Tränen werden getrocknet. Eine Glaubenswirklichkeit, wieder eine. Wunderbar. Und jetzt kommen wir zum vierten Punkt. Also wir haben gehabt den Weg, wir haben gehabt die Stadt, wir haben gehabt die Tränen. Und jetzt kommen wir zu dieser Anrührung. Das war interessant. Vers 14. Und er trat hinzu und rührte den Sarg an. Anrühren. Es ist kein Zufall, dass sich diese beiden Züge am Stadttor treffen. Das ist so eine kleine Information. Das ist mir Vers 12 lesen. In einem Stadttor, da wurde Recht gesprochen, also in der damaligen Zeit. Und genau an diesem Punkt treffen diese beiden Züge zusammen. Der Zug des Lebens und der Zug des Todes. Und wer von diesen beiden Zügen muss dem anderen Zug Platz machen? Wer hat das Durchgangsrecht an dieser Stelle? Wer schafft hierfür Recht? Tja. Jesus, der rührt diesen Sarg an und nicht den Leichnam. Er ist ja Jude und er weiß ganz genau, was in den Gesetzen Mose drinsteht. Du darfst den Leichnam nicht anrühren, weil sonst wirst du unrein. Weiß der Herr Jesus. Aber es ist auch so, seine heilige Person, die konnte von keiner Unreinheit befallen werden. Das geht nicht. Lies mal in Hebräer 7, 26. Denn ein solcher Hohepriester tat uns Not, der heilig, unschuldig, unbefleckt, von den Sünden abgesondert und höher als die Himmel ist. Der Ausleger Dick König schreibt in seinem Kommentar, ist auch ein interessanter Gedanke, warum rührt er die Bahre an? Zunächst einmal ein bisschen, aber er kommt auf den Punkt und ich kann das schon in gewisser Weise nachvollziehen, weil sich Jesus auch später mit dem Tod im übertragenen Sinn eins macht. Die Bahre ist seine Bahre. Auch er wird später zu Grabe getragen. Sie weist jetzt schon auf seinen Tod hin, den er, Jesus, für dich und mich schmecken wird, und zwar, damit wir Leben haben dürfen. Und hier haben wir wieder das Thema Menschen, die in so diesen unvorstellbaren Situationen sind, wird Jesus durch Anrühren geholfen. Dieses Anrühren bedeutet so viel wie heilen oder Segen vermitteln. Lesen wir ja, lesen wir im Neuen Testament, liebe Geschwister. Wie war das mit der blutflüssigen Frau? Sie hat wahnsinnig angerührt und wurde sofort geheilt. Das Heil geht von Jesus, die Kraft, die Reinheit geht nach außen und beseitigt diesen Mangel, das, was durch die Sünde reingekommen ist. Oder er rührt den Aussätzigen an. Gewaltig, gewaltig, was wir Matthäus da lesen. Oder er gibt sogar den Jüngern Orientierung, Berg der Verklärung. Wusste nicht, was sie sagen oder was der Petrus was gesagt hat. Und dann hat er sie angerührt und dann war es wieder klar, um was gegangen ist. Und eins, das, was mir immer besser gefällt, das ist der Elia mit seiner, sage ich mal, Depression, wie dann der Engel kommt und ihn anrührt. Ich bin das ist einfach, ja, das nimmt mich mit. Und ich möchte zusprechen, lass dich neu anrühren von Jesus in deiner jetzigen Lebenssituation. Seine Kraft, die ist da, definitiv. Geh unter sein Wort, wir haben das Wort. Es fällt mir auch nicht immer leicht. Ich tue mir da auch manchmal schwer, das muss ich zugeben. Aber heraus aus der Trauer und hinein in die Freude und Dankbarkeit zu Jesus. Die Dinge werden anders durch die Anrührung Jesu. Vermutlich schauen die beiden Menschenmengen auf den Herrn. Jesus ist der Mittelpunkt. Kann man das so gut vorstellen. Der Zug da, der wo raus aus der Stadt ist, der wo rein ist. Und Jesus ist der Handelnde. Er spricht auch in diesem Kontext. Er spricht ja zu der Frau und jetzt kommt es zu der Witwe und jetzt spricht er ja zu dem Toten. Was wird sich hier wohl in der unsichtbaren jenseitigen Welt abgespielt haben? Das ist nur ein Gedanke. Wir wissen ja aus Epheser 6, dass unser Kampf ja nicht gegen das Fleischliche ist, sondern gegen die Throne und Mächte und gegen diese himmlischen Mächte, würde ich jetzt mal so sagen. Die haben das bestimmt auch mit begleitet. Er rührt Jesus den Sarg an und die Träger bleiben stehen. Sie folgen ihm, was er tut. Sie können ihren Dienst nicht zu Ende führen. Es wird gestoppt. Und dann spricht der Herr Jesus die Worte, die Leben bedeuten an den Toten. Junger Mann, ich sage dir, steh auf. Wow. Und er hat ihn angesprochen mit junger Mann. Ich habe einen Prediger oder einen Ausleger gehört, der hat gesagt, wenn das Jesus nicht gemacht hätte, und er hätte gesagt, ich sage dir, steh auf, wären alle Toten sofort aufgestanden. Das ist die Macht, die hinter Jesus steht. Aber hier ist es ganz klar, der Tote auf dieser Bahre, steh auf. Und der Tote gehorcht. Und das Schöne ist, der Tod muss den jungen Mann freigeben. Er muss loslassen. Er hat keine Macht über ihn. Gewaltig. Kann man nur sagen, Halleluja. Tja, diese Autorität des Sohnes Gottes, das ist gewaltig. Ich sage dir, steh auf. Und was ist dann die Folge? Ja, sprechen ist das eine. Aber was passiert dann? Der Tote richtet sich auf. Und damit man den Beweis hat, dass er lebt, er hat begonnen zu reden, zu sprechen. Er ist wieder im Leben zurück. Durch die Worte unseres Herrn Jesus. Es ist auch eine Auswirkung, jetzt im übertragenen Sinn, wenn du dich bekehrst. Von was redest du, wenn du bekehrt warst? Jetzt denkt einmal zurück an eure Bekehrung. Ihr habt es von Jesus geredet. Von dieser Gnade, die ihr erlebt habt. Von dem habt ihr geredet. Und was macht dann der Herr? Er gibt in seiner Mutter, weil er weiß, was der junge Mann braucht und er weiß auch, was die Mutter braucht. Wie fürsorglich, wie erbarmend. Er setzt quasi die beiden wieder in das Verhältnis, so wie es war, bevor dieser schreckliche Tod eingetreten ist. Er hat diese zerrissene Familienbande wieder korrigiert. Und er sagt nicht dem jungen Mann, folge mir nach. Steht hier nicht, nein. Seine Aufgabe, sein Auftrag ist, bei der Mutter zu sein und für die Mutter zu sorgen, wie sie auch im Gesetz drin sind, steht. Und das ist der Auftrag, den er gibt. Und was bekommt die Mutter? Die Mutter bekommt Trost und Stütze zurück. Abschließend noch ein Gedanke, der ist auch interessant. Wir lesen ja, dass der Herr Jesus bei einer Hochzeit dabei war. Wir lesen aber nicht, dass unser Herr Jesus irgendwann mal bei einer Beerdigung dabei gewesen wäre. Lesen wir nicht. Ganz einfach. Es ist unmöglich, dass in der Anwesenheit des Fürsten des Lebens jemand zu Tode kommen kann. Das geht nicht. Es ist unmöglich. Die Gegenwart des Herrn hätte diesen Tod nicht zugelassen. Und wohl sehen wir die Bestätigung. Geht es einmal aufs Kreuz auf Golgatha. Wer ist als erster von diesen dreien, die da am Kreuz gehangen sind, gestorben? Es war unser Herr Jesus. Er neigte sein Haupt und verstarb. Und erst dann, nachdem der Fürst des Lebens nicht mehr präsent war, dann konnten die beiden anderen Räuber sterben. Wie gewaltig, muss man sagen. Diesen Herrn und Heiland, diesen Fürst des Lebens, den dürfen wir haben. Und jeder, der ihn noch nicht hat und das noch nicht geregelt hat, ich kann nur sagen, geht's ans Kreuz auf Golgatha. Da sind Älteste da, kommt zu denen und sagt das ihnen. Der Weg, Glaubenswahrheit. Die Stadt, Glaubenswahrheit. Die Tränen, Glaubenswahrheit. Und Schluss, jetzt habe ich ein bisschen vorne verloren, das Anrühren, auch die Glaubenswahrheit. Herr Jesus, wir wollen dir danken, dass du absolute Realität, absolute Glaubenswahrheiten uns in deinem Wort wieder aufgezeigt hast. Da dürfen wir uns festhalten, da dürfen wir draufstehen. Das ist wieder ja, Kraft und Orientierung und Hilfe und Nahrung und alles, was wir brauchen für unser Leben, für unsere kommende Zeit, auch in der Lebenssituation, in der wir jetzt stecken dürfen. Du bist da uns, du siehst uns mit deinem liebenden und erbarmenden Herzen. Du bist bei uns und du willst, dass wir Leben haben, Leben in Fülle. Und wir haben auch schon die Zusage, die feste Zusage, ist ein Fakt, dass dieses Leben in Fülle in die Ewigkeit hineinreichen wird, in der Gemeinschaft mit dir. Sei gepriesen, sei gelobt, sei angebetet, hier und jetzt und auch in alle Ewigkeit, Herr Jesus. Amen.